Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie heute zu einer weiteren Folge von Zu Gast bei Strunk. Wir möchten heute uns einem Thema widmen, welches wir in der Praxis häufig anzutreffen haben und wo sich das Zusammenwirken von unterschiedlichsten Qualifikationen und Beratungsansätzen besonders zeigt. Es geht eben halt um Mergers und Acquisitions und wir freuen uns, dass wir Jens Rosemann, Partner bei Benton Capital, einer überregionalen Beratungsgesellschaft für M&A-Transaktionen, hier begrüßen dürfen, den wir schon seit vielen Jahren kennen und schätzen. Und auf der anderen Seite ist mein Kollege Professor Dr. Klaus Herford dabei, langjähriger Experte seit sicherlich mehr als 20 Jahren immer halt im M&A-Geschäft, sowohl grenzüberschreitend als auch rein national für steuerliche Fragen zuständig. Ich freue mich, dass er sich auch die Zeit genommen hat, heute hier mitzuwirken. Und wir wollen eigentlich bei einem, wie wir finden, das ist jetzt schon der Test, einem der wichtigsten Themen von M&A-Transaktionen besprechen, nämlich bei der Unsicherheit quasi über die tatsächliche Kaufpreisfindung, Unsicherheit in anderer Art und Weise, wie man damit umgeht, wie man die Unsicherheit aus dem Prozess nimmt, wie man fair miteinander zwischen Käufer und Verkäufer umgeht und welche Modelle es eigentlich gibt und natürlich auch, welche steuerlichen Konsequenzen dies hat. Und vielleicht die Frage sofort an Jens Rosemann. Ist das eigentlich wirklich so, dass es eines der Kernthemen ist, sich über den Kaufpreis zu verständigen? Und gibt es eine Vielzahl von Lösungsansätzen? Sind Berater vielleicht Anwälte hilfreich oder manchmal auch nicht hilfreich? Vielleicht plaudern Sie ein bisschen so aus Ihrer Erfahrung.
Also in den heutigen Zeiten, die von einer hohen Unsicherheit gekennzeichnet sind, muss man sagen, dass diese Unsicherheit mittlerweile auch im Transaktionsgeschäft angekommen ist und das betrifft die Stimmungslage bei Käufern und Verkäufern gleichermaßen. Kaufpreisfindung ist natürlich ein ganz zentraler Punkt in einer Transaktion. Wenn man sich darauf nicht einigen kann, dann gibt es letztlich keine Transaktion. Das größere Problem heute als die Preisfindung an sich besteht eigentlich darin, wie viel Unsicherheit in dem vereinbarten Preis steckt und das wiederum hängt an den Kennzahlen des Unternehmens, dass der Käufer sich im Rahmen der Due Diligence natürlich profund ansieht. Aber die große Frage, die bleibt, ist, was passiert nach der Unterschrift? Wird das Unternehmen seine Performance halten? Wird die Unternehmensplanung eintreten, wie vorgelegt? Und letztlich muss man sagen, beide Positionen, die des Verkäufers als auch des Käufers sind, verständlich. Der Verkäufer möchte eigentlich mit dem Verkauf des Unternehmens den großen Sack Geld auf den Tisch gestellt bekommen und danach ruhig schlafen. Und der Käufer möchte vielleicht nicht den ganzen Sack sofort auf den Tisch stellen, sondern sagen, ich behalte mir noch einen kleinen Sack übrig für den Fall, dass da ein Unternehmen, das ich gekauft habe, die geplante Performance eben nicht erreicht. Mhm. So, das wird dann landläufig als Earn-out-Regel beschrieben und soll im Grunde genommen der Unsicherheit des Käufers Rechnung tragen, dass wenn das Unternehmen die geplante Performance nicht erreicht, der Kaufpreis unterm Strich einfach in Summe sinkt. Mhm. Und das ist ein Interessenkonflikt zwischen beiden Parteien, der auch dazu führen kann, dass Transaktionen abgebrochen werden können. In der Praxis sieht es häufig so aus, dass man versucht, das Ganze an messbaren Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn, EBIT und EBITDA-Größen festzumachen. Der Eintritt wird dann nach einem Zeitraum X festgehalten und wenn die Bedingung eingetreten ist, bekommt der Käufer seinen Kaufpreis. Da hängen noch ganz viele Einzelthemen dran, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man das schon so einmal umreißen.
Ja, interessant. Ich würde ganz gerne das Bild des Geldsacks nochmal übernehmen und würde die Frage auch an Professor Klaus Herford stellen und sagen, Klaus, ist das tatsächlich quasi der Umfang des Geldsacks ist ja auch im Wesentlichen bestimmt, welche steuerlichen Konsequenzen das hat, insbesondere für den Verkäufer. Welche Erfahrung machst du? Sind steuerliche Themen für Veräußerer als aber auch für Erwerber ein wesentlicher Bestandteil oder hängt das auch ein bisschen davon ab, wer quasi als Partner an der Transaktion beteiligt ist? Eben halt so, der klassische Mittelständler wird sicherlich steueraffiner sein als vielleicht ein Großkonzern oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
Also vorweg, wenn Steuern nicht sehr entscheidend wären bei diesen Transaktionen und manchmal sogar helfen, den Deal vielleicht noch über den Berg zu schieben, weil man eine gute Gestaltung hat, dann würde ich hier nicht sitzen und hätte nicht die letzten 25, 30 Jahre Spaß gehabt. Aber Spaß beiseite, nahe Steuern spielen auch in dieser Phase der M&A-Transaktion eine sehr entscheidende Rolle. Das ist insbesondere, wenn wir schon mal anfangen, das zu nennen, das Steuerrecht kennt Begünstigungen bei, sagen wir mal, Beendigung der unternehmerischen Tätigkeit. Da sind vielleicht zwei Dinge dahinter zu sehen. Einmal, der Unternehmer hat sein Leben lang das Unternehmen aufgebaut, nehmen wir mal den kleinen Mittelständler, und veräußert jetzt. Da haben wir zwei Punkte. Erstens, Selbstständige haben häufig nicht in die Rentenkasse eingezahlt, haben vielleicht nicht so die Altersversorgung. Das heißt, der Veräußerungspreis ist so ein bisschen die Rente, die ihm, den Lebensabend versüßen soll. Und zum anderen kommt es natürlich in dieser Zeit zu einer Zusammenballung von Einkünften. Ich habe vorher gleichmäßige Einkünfte erzielt in einer gewissen Höhe. Und jetzt kommt hoffentlich ein hoher Veräußerungspreis. Und wir wissen, wir haben einen progressiven Steuersatz. Das heißt, auf einmal rutscht der Mittelständler, der auskömmlich, aber vielleicht keine exorbitanten Einkünfte hat, rutscht in der Progression nach oben und muss schlimmstenfalls 45% Spitzensteuersatz auf die Einkünfte zahlen. Und da kennt das Steuerrecht zwei, eine Abhängigkeit davon, wer verkauft, Verschonungsregelungen. Wenn ich einen Anteil einer Kapitalgesellschaft verkaufe, dann bin ich im sogenannten Teileinkünfteverfahren, dass eben nur 60% des Veräußerungsgesetzes der Besteuerung unterliegen. Bin ich der Einzelunternehmer oder Kommanditist an einer oder OHGist an einer Personengesellschaft, dann habe ich die Paragraphen 1634, die eben auch zu einer deutlichen Minderung dieses Veräußerungsgewinns führen, sodass hier schon, und wir leiten jetzt zu einem Thema hin, entscheidend ist, ist das, was ich da bekomme als variable Vergütung im Rahmen des Kaufpreises, ist das Veräußerungsgewinn damit begünstigt besteuert? Oder ist es noch laufender Ertrag, wenn ich eben noch im Unternehmen beschäftigt bin und ist dann weiterhin als Lohn, als Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit mit dem normalen Einkommensteuersatz und damit deutlich höher zu besteuern? Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich glaube, spannend ist aber auch die Frage, und vielleicht kann Jens Rosenmann das nochmal aus seiner Sicht erläutern. Wir neigen ja dazu zu sagen, immer halt, dass das Steuerrecht dem Leben folgt und nicht umgekehrt. Also die Erfahrung, dass wir hier, auch wenn wir gleich in die Themen kommen, wie ich eben halt Unsicherheit vermeiden kann, das ist ja in erster Linie ist das mal eine kaufmännische, eine betriebswirtschaftliche Fragestellung und wahrscheinlich weniger eine steuerliche, aber quasi es ist auch eine steuerliche. Quasi, Rosemann, wie ist so Ihre Erfahrung, wie ist die Reihenfolge? Es gibt wahrscheinlich solche und solche, die sagen, ich muss aber unbedingt meinen halben Steuersatz für die Veräußerung haben, so wie Professor Herford es gerade sagt, und sonst mache ich gar nichts halt, und die Sichtweise der Käufer wird wahrscheinlich eine andere sein. Was ist so Ihre Erfahrung?
Also ohne Steuerberater zu sein, ist das, was wir an steuerlichen Themen im Transaktionsgeschäft erleben, das Folgende. Das eine ist, dass die meisten Unternehmerfamilien den Verkauf, der einige Jahre später erfolgen kann, steuerlich nicht vorbereiten oder unzureichend vorbereiten. Es findet keine Steueroptimierung im Vorwege statt. Das geht los damit, dass Anteile an Kinder, wenn das Unternehmen in der Familie bleiben soll, nicht rechtzeitig übertragen werden, dass keine steuersparenden, also legalen, aber steuersparenden Konstruktionen für den Anteilsbesitz gewählt werden. Das heißt, in vielen Transaktionen rauscht die Verkäuferfamilie ungebremst in die steuerlichen Themen und der Gestaltungsspielraum geht in meiner Wahrnehmung, das mögen Sie anders sehen, Herr Professor Herford, gen Null. Das zweite große Thema, das wir erleben und das Transaktionsblocker Qualitäten hat, ist die Erbschaftssteuer. Da drohen unter Umständen durch höchstrichterliche Rechtsprechung droht neues Ungemach. Und wir stellen fest, dass die Erbschaftssteuer, also die Übergabe des Unternehmens in der Familie und der sich gegebenenfalls anschließend notwendige Unternehmensverkauf, unter anderem weil das Unternehmen nicht mehr so richtig funktioniert, durch diese steuerlichen Themen einfach brutal geblockt wird. Und ansonsten ist es in der Tat so, die Käufer und Verkäufer einigen sich auf einen Kaufpreis, einigen sich auf eine Kaufpreiskonstruktion und dann sind die Steuerberater diejenigen, die das Ganze, worauf man sich geeinigt hat, ein Stück weit ausbaden müssen. Das ist, glaube ich, das sind so die Kernpunkte dessen, was wir erleben.
Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken schon, wir vergaloppieren uns schon fast, weil wir tatsächlich uns eigentlich ja auf die Unsicherheiten und die Lösungsmöglichkeiten für die Unsicherheiten über die Kaufpreisfindung unterhalten wollten eben halt. Aber was das Positive ist, Sie sehen eben halt, das wird nicht unser letzter Podcast gewesen sein, quasi, weil es eine Vielzahl von Themen gibt, auch eine Vielschichtigkeit gibt, die alle es wert sind, hier genauer betrachtet zu werden. Ich würde gerne Professor Herford noch mal fragen, vielleicht können wir mal so die typischen Fälle anschauen. Eben halt, es gibt, Rosemann hat es schon angesprochen, es gibt den klassischen Klassiker von Earn-Out. Auch da hattest du, Klaus, schon angesprochen, die Frage eben halt des Zuflusses von bestimmten Einkünften, einer Sofortversteuerung oder späteren Versteuerung quasi. Aber könntest du vielleicht ganz kurz den Mechanismus erklären und was aus der Sicht, aus der steuerlichen Sicht zu betrachten ist oder zu berücksichtigen ist?
Ja, ich werde mich bemühen. Also nehmen wir mal den klassischen Earn-Out aus, den klassischen, weil wir heute vielleicht noch das Thema Retention Payment, was ich ein bisschen anschließt, aber Earn-Out. Wir haben es angesprochen. Ich erkenne es nochmal, wir sehen es auch häufig bei jungen Unternehmen, bei Startups, die eben noch keinen Track-Record haben. Da sagt der Verkäufer, der junge Unternehmer, das geht nach oben und es entwickelt sich. Und der Käufer sagt, möchte ich aber gerne abwarten. Dann haben wir genau dieses Thema, dass man sagt, das finde ich gleich der ganze Sack auf den Tisch gestellt. Okay, ich komme zum steuerlichen Thema. Der Earnout wird in der Regel über 2-3 Jahre vereinbart. Und das ist ganz wichtig, ist Bestandteil des Kaufpreises. Und dann, und da ist eigentlich auch sowohl die Rechtsprechung als auch die Auffassung der Fachliteratur einigermaßen Konsent, dass es dieser Bestandteil, wenn es richtig und sorgfältig formuliert wird, Bestandteil des Kaufpreises ist und damit, und das ist ja wie immer der Knackpunkt, der begünstigten Besteuerung unterliegt. Das nächste Thema, und das ist relativ komplex, ich versuche es geradlinig zu formulieren, ist der Zufluss, die Frage, wann fließt dieser Kaufpreis zu. Da hat es in jüngster Zeit, 2024, ein Urteil gegeben des BFH. Und da wird danach unterschieden, ob die Frage, wann und in welcher Höhe dieser Earnout zu zahlen ist, ist entscheidend dafür, ob, wie wir steuerlich sagen, rückwirkend zum Veräußerungszeitpunkt dieser zusätzlicher Kaufpreisbestandteil vereinnahmt wird. Oder wenn es eben ungewiss ist und nicht genau der Höhe nach bestimmt werden kann, dann sind es eben nachgelagerte Einkünfte aus Gewerbetrieb, die dann versteuert werden.
Mhm. Vielen Dank. Vielleicht ergänzend, Herr Rosemann, dieses Earn-Out, man hört ja von der Seite des Verkäufers dann immer, ich habe gar keinen Einfluss mehr. Warum soll ich denn jetzt tatsächlich für das, was ihr eben halt nicht hinbekommt, ihr als Käufer, warum soll ich dafür eigentlich noch einstehen und für wie lange soll ich einstehen? Also auch da gibt es dann auch andere rechtliche Fragestellungen. Wenn ich Geschäftsführer bleibe, dann bin ich aber trotzdem weisungsgebunden. Ist das eigentlich ein Thema, was Sie auch eben halt beobachten? Und wie löst man es? Nimmt man eine kurze Zeit? Oder vielleicht, das ist dann schon der Spoiler, geht man dann vielleicht in so eine Art Retention, dass man sagt, du bist aber weiterhin noch in Charge und quasi arbeitest. Also wie sehen Sie das eben halt? Also wir wissen jetzt, dass es steuerlich ein wichtiges Thema ist, auch dass es aktuelle Erleichterungen gegeben hat, die natürlich auf der Finanzebene, auf der Finanzierungsebene eine Rolle spielen. Aber wie nehmen Sie das wahr als Earn-Out? Berechtigte Forderung, klar, aber wie geht man damit um?
Das ist ein Konflikt, den können Sie nicht lösen, den können Sie nur handhaben. Und berate ich den Verkäufer, ist meine Position natürlich diametral gegenübergesetzt, wenn ich einen Käufer berate. Dem Verkäufer würde ich immer raten, sieh zu, dass der Earn-Out-Zeitraum möglichst kurz bleibt, weil dein Einfluss in der Tat unter einer neuen Herrschaft sinken wird im Zeitablauf. Der zweite Punkt ist ganz wesentlich, nämlich wie hoch der Anteil des Earn-Outs, der Earn-Out-Komponente am Gesamtkaufpreis ist. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir über 10% oder 15% sprechen, was man als Verkäufer vielleicht noch mitgehen kann oder ob wir 30% bis 40% haben. Forderungen, die wir von Käufern immer wieder mal sehen, insbesondere in stark volatilen Märkten. Sie haben es angesprochen, Startups, das ist so ein Klassiker. Weiterer wesentlicher Punkt, den man als Verkäufer in jedem Fall sicherstellen muss, ist die eindeutige Messbarkeit der Bemessungsgrundlage des Earnouts, untechnisch gesprochen. Die einfachste Messgröße und die auch am schwersten zu beeinflussende ist eigentlich der Umsatz. Die Beeinflussbarkeit ist häufig ein Argument, dass beide Käufer und Verkäufer sich teilen. Der Käufer sagt, ich möchte nicht, dass du da noch rumfuhrwerkst und Zahlen manipulierst, und der Verkäufer hat genau die Gegenseite im Blick. Man kann andere Größen hinzuziehen. Wir sprachen vorhin kurz über Gewinngrößen. Haben Sie das Problem, dass Sie schon mal anfangen müssen, den Gewinn zu definieren? Das heißt, um auf Ihre Frage konkret einzugehen, KISS-Prinzip, keep it short and simple, kurze Zeiträume vereinbaren, sehr einfach nachprüfbare Bemessungsgrundlagen für die Earnout-Regel wählen, klare Vereinbarungen mit erstem Signing, wann und wie das Earnout dann zu zahlen ist, damit Sie nicht 2-3 Jahre später nochmal in den Verhandlungsmodus müssen.
Alles verstanden eben halt und zeigt eben halt auch wieder die Komplexität. Quasi vielleicht dann Professor Herford nochmal die Frage. Sie hatten schon gesagt, oder hat es schon gesagt, eine Unterstützung kann Steuern bieten, eben halt, aber es muss auch eine, ich sag mal, rechtssichere Abbildung von kaufmännischen Gedanken und Lösungen eben halt auch abgegeben werden eben halt. Und da vielleicht auch der Kreativität der handelnden Person schulden, haben wir jetzt in letzter Zeit immer häufiger Retention für Vereinbarungen. Kannst du vielleicht dazu noch mal ganz kurz was sagen, quasi wie das zu, oder was es inhaltlich ist und was es tatsächlich auch an steuerlichen Konsequenzen hat?
Ja, das Retention Payment ist quasi, hat sich ein bisschen aus dem Earnout heraus entwickelt und ist wohl auch dem Gedanken geschuldet, gerade in mittelständischen, inhabergeführten Unternehmen. Da hängt viel an der Person des Inhabers, was die Motivation der Mitarbeiter angeht, was die Kontakte zum Kunden angeht. Und der Käufer hat häufig natürlich das verständliche Interesse, den Inhaber noch zu binden für eine gewisse Zeit und dafür zu entlohnen. Und auch hier stellt sich dann die Frage, wie sind, Entschuldigung, aus meiner steuerlichen Sicht, diese Zahlung dann zu qualifizieren. Hier, schlicht gesprochen, ist es deutlich schwieriger, diesen Bestandteil noch als Veräußerungsgewinn zu qualifizieren, weil häufig findet man dann etwas unglückliche Formulierungen in den Verträgen. Da steht denn, die Zahlungen sind ratierlich dann und dann unter der Voraussetzung, dass der Verkäufer oder die Person noch im Unternehmen tätig ist und Anstellungsvertrag besteht. Das sind dann so, Entschuldigung, tödliche Formulierungen, wo das Finanzamt sagt, vielen Dank, das wollte ich lesen. Damit ist es Arbeitslohn und wir müssen auch, glaube ich, nicht viel diskutieren. Und der Weg über die Rechtsbehelfe und zum FG lohnt sich dann in solchen Fällen auch eigentlich selten. Also das muss man besser formulieren und hier vielleicht grundsätzlich, wir haben das in einem Fall gesehen, solche Sachen sind zu dokumentieren, dass ich sage, das ist der Gesamtkaufpreis, da gibt es eine Verständigung drüber und als Bestandteile werden hieraus quasi ausgekauft bestimmte Zahlungen, dass man deutlich macht, das sind alles Zahlungen, die auf den Kaufpreis einzahlen.
Okay. Herr Rosemann, wir haben jetzt gerade gehört, dass es so etwas gibt wie Retention und wie die steuerliche Behandlung erfolgt. Wie nehmen Sie das wahr in der Praxis? Muss man vielleicht unterscheiden von Mitarbeitern und veräußernden Geschäftsführern quasi? Was ist Ihre Wahrnehmung? Ist das ein Thema, was immer wichtiger wird? Oder ist es ein Bestandteil des normalen Werkzeugkasten, den man hat, um mit solchen Themen umzugehen, mit solchen Unsicherheitsthemen?
Der Käufer will typischerweise, dass der Verkäufer für eine Weile bleibt. Es soll Know-how-Transfer sichergestellt werden. Die Verkäufer sind häufig die Licht- und Führungsgestalt für die Mitarbeitenden. Die Art und Weise, wie man den Verkäufer weiterhin ans Unternehmen bindet, da gibt es unterschiedliche Methoden. Das kann bedeuten, dass er weiterhin als Geschäftsführer bleibt, der Geschäftsführervertrag verlängert wird, dass er einen Beratervertrag bekommt. Man möchte eben nicht, dass der mit Halt des Kaufpreises das Licht ausschaltet, sondern in irgendeiner Form dabei bleibt. Was das Schlüsselpersonal betrifft, also Führungskräfte entweder aus der Geschäftsführung oder zweite Führungskräfte, muss man mittlerweile sagen, hat das eine immense Bedeutung gewonnen, weil ohne diese Führungskräfte das Unternehmen durch den Käufer nicht weitergeführt werden kann. Mhm. Und da hat der Verkäufer die große Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass nicht der Exodus der Führungskräfte stattfindet. Und diese Führungskräfte sind dann durch Retention-Lösungen, das können Boni sein, das können auch Gehaltserhöhungen sein, in jedem Fall am Unternehmen, ans Unternehmen zu binden, mhm, über den Zeitraum der Transaktion hinaus.
Also neben dem persönlichen Tätigwerden der veräußernden Geschäftsführer sehen wir ja auch noch quasi die weitergehende vermögensmäßige Beteiligung in Form einer Rückbeteiligung an der Gesellschaft. Und die Frage, die wir uns immer stellen, auch als Außenstehende, wenn wir uns nicht um die kaufmännischen Fragen kümmern, ist das jetzt eigentlich, dient das ausschließlich der Sicherung des Käufers oder ist das eben halt auch ein Anreiz für den Verkäufer, der sich darin ausdrückt, dass man sagt, und übrigens an der zukünftigen Wertsteigerung, von der wir ja überzeugt sind als Käufer, nimmst du noch teil und deshalb musst du mir am Anfang vielleicht ein bisschen im Preis entgegenkommen. Wie ist da Ihre kaufmännische Betrachtung eben halt? Weil es immer so ein bisschen so die Frage ist, ist das eine Strafe oder ist das eine Chance?
Muss man ehrlicherweise sagen, das ist absolut typbedingt. Es gibt diejenigen, die wollen sich rausziehen, die wollen verkaufen, die wollen ihr unternehmerisches Leben beenden, nur das Unternehmerische im Regelfall. Und dann gibt es diejenigen, das ist auch eine Altersfrage, die wollen sich in die Zukunft des Unternehmens mit einbringen. Da spielt insbesondere die Verantwortung gegen dem Unternehmen und den Mitarbeitenden eine ganz erhebliche Rolle. Der Mittelstand ist häufig verliebt ins eigene Unternehmen und weniger in die eigene Familie, was sehr wertzuschätzen ist. Aber es ist eine Altersfrage im Wesentlichen und es ist eine Typfrage. Da gibt es keine allgemeingültige Regelung. Die Ansprüche des Käufers laufen manchmal ins Leere. Manchmal, muss man sagen, ist der Käufer aber auch erpicht darauf, dass der Verkäufer geht. Insoweit ist es schwer, hier eine allgemeinverbindliche Antwort zu geben.
Okay, aber Klaus, auf der steuerlichen Seite, jetzt mal unabhängig von der kaufmännischen Beurteilung, ob man das als Strafe, als Belastung oder als Chance empfindet, stellt sich auch die Frage, muss ich das aus meinem Netto finanzieren oder kann ich das vielleicht auch vorneweg steuereffizient gestalten? Was ist so eure Erfahrung dazu?
Ja, hier wäre natürlich der Super-GAU, wenn man sagt, ich verkaufe mein Unternehmen möglichst dann zum ermäßigten Steuersatz und aus dem Netto, was mir da noch bleibt, beteilige ich mich wieder an dem neuen Gebilde, was da entsteht, bei einem Bild etc., wir haben es eben gehört. Das wäre nicht so glücklich, um es mal so zu formulieren, aber da gibt es natürlich elegante steuerliche Strukturen, wenn denn das Roll-up oder Roll-over, dass ich sage, die Beteiligung, die ich im Moment habe, bringe ich zum Teil oder im Ganzen in das neue Unternehmen ein und beteilige mich dort rück. Das kann ich steuerneutral machen. Hier aber bitte wieder darauf achten, wenn ich nur einen Teil einbringe, ob ich dann noch die vorhin erwähnten Vergünstigungen nach § 1634 StG bekomme, weil die stehen mir nur zu, wenn ich mich von meiner Gesamtbeteiligung, vom gesamten Unternehmen entledige. Wenn ich hier also in Teilschritten arbeite, bitte Vorsicht, das kann eine Rückwirkung auf die Steuervergünstigung der Veräußerungsgewinne haben.
Ja, vielen Dank. Das ist ja interessant. Man kann ja schon dann feststellen, es kommt wieder auf die Detailfrage an, sowohl kaufmännisch als auch in der steuerlichen Betrachtung. Aber was mache ich jetzt eigentlich mit Sachen, die ich kenne, die ich identifiziert habe als Problem, wo ich mich aber mit dem Käufer oder auf der anderen Seite mit dem Verkäufer wegen der unterschiedlichen Interessen nicht einigen kann? Kann ich mir nicht irgendwie jemanden besorgen und sagen, du versicherst mir das? Das wird ja auch immer wieder erwähnt. Ist das eben halt eine Möglichkeit, die wir im Moment beobachten? Oder hat sich das verändert eben halt? Das gibt es schon seit über 20 Jahren, war aber immer eigentlich ein Thema für große Unternehmen. Quasi hat sich das in der Praxis auch für mittelständische Beratungsfälle eben halt verändert? Herr Rosemann?
Ganz klares Ja. Also wir reden über die sogenannte W&I Insurance, also die Warranties und Indemnities Absicherung. Eine Absicherung, so scheint es vordergründig für den Käufer. Tatsächlich wird aber auch der Verkäufer über diese Versicherungslösung abgesichert. Da werden Imponderabilien, Unsicherheiten und unbekannte Risiken versichert, die man nicht kennt. Also die Due Diligence, die ja durch den Käufer durchgeführt wird, wird nie dazu führen, dass man das Unternehmen von A bis Z vollständig durchleuchtet haben kann. Und um diesen Unsicherheiten für beide Parteien Rechnung zu tragen, schließt man eben eine Transaktionsversicherung ab. Diese W&I Insurance gibt etablierte Makler und etablierte Versicherungen, die sich diesen Markt, wie Sie schon richtigerweise sagen, seit 20 Jahren erschließen. Was wir seit ungefähr 3 Jahren erleben, ist ein massives Fallen der Versicherungsprämien. Das ist also keine exotische Lösung mehr für Großkonzerne, was mal in der Tat der Fall war, sondern die W&I Insurance hat klar Eingang in die mittelständischen Transaktionen Eingang gefunden. Und während vor 3 oder 4 Jahren eine Transaktion mit einem Kaufpreis von 10 Millionen fast nicht versicherbar gewesen wäre aufgrund der Prämienhöhe, setzt sich das zunehmend als Standard durch. Entscheidend ist, dass die Versicherung frühzeitig in dieses Thema eingebunden wird, durch beide Parteien, den Käufer und den Verkäufer. Spannend ist dann die Frage, zum einen, wer trägt die Prämie? Das ist Verhandlungssache. Und wie das Ganze steuerlich zu werden ist, das kann Professor Herbert besser erklären.
Genau, ja. Dann brauchen Sie mich ja gar nicht mehr.
Doch, Günther, du kriegst wahrscheinlich das krönende Abschlusswort. Aber ich bin schon ganz unruhig, weil ich kann das nur unterstützen. Ich kann es sogar noch ein bisschen erweitern, dass auch gerade Risiken, die bekannt sind, dass man auch die versichern kann. Aus eigener Erfahrung Steuern, auch wenn sie immer ein bisschen nebenher laufen, können zu erheblichen Risiken führen, die in der Due Diligence entdeckt werden. Mhm. Und stellen sich einen Kaufpreis, eine Transaktion vor von, was weiß ich, 100, 150 Millionen mit einem Steuerrisiko, was identifiziert ist, was vielleicht auch von beiden Seiten akzeptiert ist, von 20, 30 Millionen. Dann steht dieser Elefant im Raum, die Verhandlung hakt, SPA geht nicht weiter, aber eigentlich möchten beide Parteien den Deal und entstehen. Und dann ist es, der Knoten löst sich, wenn man sagt, natürlich kommt die Versicherung und macht auch noch ihre DD. Und es ist gut, wenn denn in dem Due Diligence Bericht das Risiko nicht als High, sondern als Low to Medium eingeschätzt wird. Aber dann kann die Versicherung dazu führen, dass der Deal stattfindet. Meinetwegen teilen sich die beiden, weil sie beide wollen, die Prämie und, Entschuldigung, die Kuh ist vom Eis. Also Versicherungen bisher noch viel zu wenig, ist ein probates Mittel, um entweder beide ruhig schlafen zu lassen oder überhaupt den Deal stattfinden zu lassen.
Ja, kann ich voll bestätigen.
Okay, das heißt, vielleicht, Klaus, hast du noch ein Wort dazu, wer die Prämie zahlt? Halt, ist das Anschaffungskosten, ist das Betriebsausgabe? Das sind ja für unsere steueraffinen Zuhörer immer ein Riesenthema.
Schön, dass du mich zum Abschluss noch aufs Glatteis führst hier. Also das sind keine Anschaffungsnebenkosten, sondern das werden nach meinem Verständnis Aufwendungen für die jeweiligen Parteien sein.
Okay. Ja. War ja nicht beabsichtigt. Also, vielen Dank. Ich glaube, das ist die Gesprächsrunde hat heute gezeigt, dass es erstens Sinn macht, eben halt auch Verständnis und auch Knowledge zu haben in den jeweiligen Fakultäten, in denen man unterwegs ist, dass man tatsächlich auch weiß, wie es steuerlich geht, dass man aber auch weiß, was für kaufmännische Überlegungen immer eine Rolle spielen. Deshalb, ich hatte es eben schon mal gesagt, das Steuerrecht folgt dem Leben und hier eben halt auch, das Leben ist eben halt die Transaktion und in erster Linie geht es mal um die Transaktion aus kaufmännischer Sicht abzuwickeln, eben halt aber unter Berücksichtigung von nicht unerheblichen, um es mal vorsichtig auszudrücken, steuerlichen Nachteilen, die auf allen Ebenen entstehen können und insofern ist das, glaube ich, vielleicht die Botschaft an alle, quasi man muss sich das genauer anschauen und man darf eben halt eigentlich nicht ohne die jeweilige Kompetenz eben halt eine Transaktion abwickeln. Vielen Dank dafür.
Danke auch.
Danke sehr.
Vielen Dank. Danke.